Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, am Ostersonntag, für den heutigen Tag haben wir als Predigttext vorgeschlagen 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes geht das ganze Kapitel übrigens über die Auferstehung. Ich mache also Mut, auch die kommenden, die Verse danach durchaus mal zu Hause zu lesen. Das lohnt sich, zu Ostern mal 1. Korinther 15 ganz zu lesen. Heute aber als Predigttext die ersten 11 Verse. Da schreibt Paulus: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Amen. Liebe Gemeinde, warum feiern wir Ostern? Nicht zuerst, weil es Frühling wird. Nicht, dass wir etwas gegen den Frühling hätten, so dass man fragen kann, was ist die gefährlichste Zeit im Jahr? Der Frühling, weil die Bäume ausschlagen, der Salat schießt und der Rasen gesprengt wird. Nein, das ist nicht das Problem. Der Frühling ist ja wunderschön. Aber es ist zu wenig, einfach nur Frühling zu feiern. Denn auch wenn der Frühling kommt, die Probleme in der Welt, die Probleme in unserem Leben, die bleiben ja. Auch im Frühling wird Krieg geführt. Auch im Frühling ist da die Trauer um vertraute Menschen. Und wir sind immer noch erschüttert von dem, was wir aus Freudenberg gehört haben. Und auch im Frühling haben Leute ganz persönliche Probleme. Wie schön, dass wir zu Ostern mehr feiern als den Frühling. Wir feiern, dass Jesus lebt. Wir feiern, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Wir feiern, dass er den Tod überwunden hat. Und das ist etwas ganz Kostbares und Besonderes. Das gibt es in keiner Religion. Buddhas Leiche wurde verbrannt. Die Überreste wurden über einen ganzen Kontinent verteilt und werden dort verehrt. Zu Mohammeds Grab in Medina pilgern bis heute viele Tausende. Es sind Gräber, zu denen die Angehörigen anderer Religionen pilgern. Bei Jesus aber heißt es, er ist auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Er lebt bis heute und er ist auch heute hier als der Lebendige durch seinen Heiligen Geist. Nun ist die Auferstehung nicht unumstritten. Es gibt immer wieder Leute, naja, die sagen, das kann man nicht so wörtlich nehmen, nicht, dass da wirklich der Tote wieder lebendig geworden ist, das kann ja nicht sein, wir wissen ja alle, Tod ist Tod, nicht, und dann ist es so. Und dann ist die Auferstehung so ein Bild dafür. Ein Bild, dass das Leben irgendwie weitergeht, dass man auch auf das Positive sehen muss und naja, der Frühling ist ja da, das passt dann auch. Oder man sagt, der Verstorbene lebt irgendwie weiter, wenn wir an ihn denken und so denken wir heute an Jesus. Und das sagen sogar Theologieprofessoren, dass Jesus gar nicht wirklich auferstanden ist. Bis heute wird das besonders vertreten in Marburg. In Marburg lehrte im letzten Jahrhundert Professor Rudolf Bultmann und die Tradition wirkt bis heute fort. Ich kenne jemanden, einen Kollege von mir, der war vor ein paar Monaten zu einem Studiensemester in Marburg und an der Uni und der sagte, da wird dir der ganze Glaube auseinandergenommen. Nichts bleibt mehr übrig. Und das bezieht sich auch auf die Auferstehung. dann heißt es, Jesus ist eben nicht wirklich auferstanden, sondern, schön fromm ausgedrückt, er ist in die Verkündigung hinein auferstanden. Das heißt, er lebt nicht wirklich, sondern wenn wir von ihm reden, dann lebt er irgendwie weiter. So ähnlich, wenn wir von Tante Erna reden und sagen, wie schön doch ihr Heidelbeerkuchen war, dann lebt sie irgendwie weiter, wenn wir den Kuchen essen. Dann wäre das alles. Dann wäre aber der Leichnam tatsächlich verwest und vielleicht von Würmern zerfressen worden. Was bliebe dann von Jesus? Dann würde man sich vielleicht erinnern an eine große Gestalt, so wie Julius Caesar oder Karl den Großen oder sonst wer. Aber Jesus wäre letztlich nichts Besonderes. Und dann gäbe es auch letztlich keine Hoffnung auf eine wirkliche Auferstehung für uns. Und ich würde mich fragen, was soll ich denn predigen bei Beerdigungen? Ja, da könnte ich sagen, ein großartiger Mensch, der hier gestorben ist, denken wir an ihn und erinnern wir uns an die schönen Sachen und die Socken, die sie gestrickt hat und alles Mögliche. Kann man alles sagen, aber das ist doch zu wenig. Das ist doch ein schwacher Trost. Und dann wären wir auch spätestens nach ein paar Generationen vergessen. Dann würden sich vielleicht noch ein paar Ahnenforscher dafür interessieren, wer da mal irgendwann gelebt hat, aber das war's dann. Das wäre doch zu wenig. Manchmal hört man so, dass Leute sagen, ja, früher die Leute, die waren ja so gutgläubig, nicht? Die haben nicht so wie wir rational gedacht und Sachen in Frage gestellt, die haben einfach alles geglaubt, was ihnen so erzählt wurde. Das stimmt aber nicht. Gerade die Gemeinde in Korinth, an die Paulus hier schreibt, war eine sehr kritische Gemeinde. Wie gesagt, lest mal das 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs, da heißt es ausdrücklich nach unserem Predigtext ein paar Verse weiter, einige in der Gemeinde sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten. Also schon damals war die Auferstehung umstritten. Insofern passt das gut zu unserer Situation heute. Wie reagiert Paulus nun darauf? Er schreibt in unserem Text, dass der auferstandene Jesus gesehen worden ist. Also tatsächlich da war. Also nicht nur, ja, wir haben von ihm erzählt, er lebt in der Verkündigung weiter. Nein, er ist wirklich lebendig. Auch wenn wir ihn heute seit der Himmelfahrt nicht mehr sehen können mit den Augen, bleibt es dabei, ja, nach der Auferstehung hat sich Jesus sichtbar gezeigt. Und heute lebt er durch den Heiligen Geist in seiner Gemeinde und allen Menschen, die zu ihm gehören. Und so haben wir auch, wenn jemand verstorben ist, einen ganz starken Trost, jedenfalls dann, wenn der Verstorbene mit Jesus gelebt hat. Denn dann können wir fest darauf vertrauen, er oder sie ist jetzt bei Gott geborgen, ist lebendig, wie Jesus lebendig ist, auch wenn er nicht mehr hier ist. Ich finde, das ist der stärkste Trost, den es gibt. Und eines Tages wird Gott eine neue Welt schaffen, weil Jesus den Tod überwunden hat, wird er auch allen Schmerz, allen Krieg, alle Gewalt, alles, was uns heute so fertig macht, wird er überwinden. Paulus selbst hat das erlebt, diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Und er schreibt das hier, Vers 9, ich bin der geringste an Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das war ja sein Erlebnis, dass er Jesus ihm begegnet ist und er auf einmal gemerkt hat, er verfolgt ja Jesus. Und damals war das eine ungeheure Sache, dass ein ehemaliger Christenverfolger nun auf einmal Christ ist, Apostel ist, von Jesus redet. Das wäre so, als ob Putin in sich gehen würde, nach Deutschland auswandern und schließlich Bundeskanzler werden würde. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Und so fragt man sich und fragten sich auch damals die Leute, wie kam das, dass der Paulus sich so radikal verändert hat? Dass er auf einmal durch die Gegend reiste, sein ganzes Leben zur Seite legte und sagte, ich lebe nur noch dafür, um Jesus bekannt zu machen. Der Anfang war eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Paulus hat sich nicht hochgearbeitet in einer kirchlichen Hierarchie. Es war allein die Gnade Gottes, wie er hier sagt, Vers 10. Die Begegnung mit Jesus hat sein Leben total umgekrempelt. Er hat erfahren, dieser Jesus lebt. Er vergibt mir. Er gibt mir Kraft, ein Missionar, ein Apostel zu werden. Nun sind wir nicht Paulus und auch keine Christenverfolger. Bei uns ist das vielleicht nicht so dramatisch wie bei Paulus. Aber auch wir brauchen die Begegnung mit Jesus, brauchen den Zuspruch seiner Vergebung. Und ohne Auferstehung gäbe es auch diesen Zuspruch nicht. Das schreibt Paulus auch später noch im 1. Korinther 15. Ohne Auferstehung wärt ihr noch in euren Sünden, gäbe es keine Vergebung. Und darum ist das so wichtig, so wertvoll und so kostbar, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass das kein Märchen ist, sondern Realität. Jetzt sagt einer vielleicht, ja du Paulus oder du Pfarrer, du kannst uns ja viel erzählen. Woher wissen wir das denn, dass das wirklich stimmt mit der Auferstehung? Schauen wir es aus unserem Text an. Zunächst müssen wir wissen, Paulus war ein intelligenter Mann. Das sieht man zum Beispiel an seinem Schreibstil. Im Studium muss jeder angehende Pfarrer Griechisch lernen und Texte des Neuen Testaments übersetzen. Ich hatte auch das Vergnügen. Und da merkt man sehr deutlich die Unterschiede. Zum Beispiel, wenn man das Johannesevangelium übersetzt, das kann man so runter übersetzen, also da freut man sich in der Prüfung, wenn man Johannes kriegt. Aber Matthäus, Markus, Lukas geht auch noch so einigermaßen. Aber ganz kompliziert wird es beim Hebräerbrief und bei Paulus. Und da merkt man, dieser Paulus ist eben ein Theologe. Also jemand, der richtig intellektuell denkt, sich verschachtelte Sätze bildet und das alles so auf die Reihe bringt. Er schreibt ja auch mal, dass er eine Ausbildung hatte bei einem der berühmtesten Schriftgelehrten bei Gamaliel. Daher so diese Tendenz bei ihm. Nun schreibt Paulus, dieser Intellektuelle, dieser kluge Theologe, er schreibt, viele haben den auferstandenen Jesus gesehen. Er nennt Zeugen. Und zwar bewusst mehrere Zeugen, denn im Judentum damals war das wichtig, dass eine Sache nicht nur von einem bezeugt wurde, sondern von mehreren, steht ausdrücklich im Alten Testament. Und so listet Paulus hier eine ganze Reihe von Zeugen auf. Wir hören von Petrus, von Jakobus, 12 Jüngern und dann noch 500 Brüder, also 500 Christen, die ihn auferstanden gesehen haben. Und dann sagt er noch, Vers 6, dass einige von denen noch leben. Warum sagt er das, dass die noch leben? Ich kann es mir nur so erklären. Das heißt, die könnt ihr fragen. Wenn ihr schon mir nicht glaubt, dann fragt die doch. Glaubt er denen? Und nun kann man mal fragen, ist das wahrscheinlich, könnte man sich vorstellen, dass dieser Paulus, dieser intelligente Mann, falsche Zeugen benennt? Leute, wo er sagt, die haben Jesus gesehen, das stimmt gar nicht. Wohl wissend, dass die Korinther ihm dann später sagen können, hey Paulus, das ist ja Unsinn, was du uns erzählt hast. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das passt nicht zu so einem Mann wie Paulus. Das wäre so, als ob ein berühmter Verteidiger vor Gericht irgendwelche Zeugen anführt, die seinen Mandanten entlasten sollen. Und in Wirklichkeit weiß er, die Zeugen werden gegen meinen Mandanten aussagen. Das macht natürlich kein Verteidiger. Also so auch undenkbar, dass Paulus hier falsche Zeugen anführt. Und das zeigt ganz geschichtlich, es gibt Leute, die den Auferstandenen gesehen haben. Und auch nicht nur ein oder zwei, sodass man sagen könnte, die waren ein bisschen durchgeknallt oder so. Nein, viele Zeugen. Und so ist es auch für einen Geschichtsforscher, gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, Jesus ist auferstanden. Übrigens ist das, was Paulus hier nennt, ja auch nur ein geschichtlicher Beleg für die Auferstehung. Es gibt noch viele andere. Man könnte auch noch auf Paulus selber und auf viele andere Christen sehen, die dem Auferstandenen begegnet sind, dass die ja sich ganz eingesetzt haben für Jesus und dass die sogar ihr Leben riskiert haben und viele von ihnen sogar für Jesus gestorben sind. Nach der Überlieferung ist Paulus unter dem römischen Kaiser Nero hingerichtet worden. Und da kann man ja auch mal fragen, stirbt jemand für etwas, was gar nicht stimmt? Stirbt jemand für ein Märchen? Zumal es ja eben nicht nur Paulus war, sondern ganz viele Christen, die damals in den Tod gegangen sind, freiwillig. Auch das wieder ein ganz starker Beleg dafür, die Begegnung mit dem Auferstandenen haben wirklich stattgefunden. Ein Geschichtsforscher hat mal gesagt, die Auferstehung ist die am besten bewiesenste Tatsache der Antike. Es gibt also keinen Grund, an der Auferstehung zu zweifeln. Wir haben manchmal falsche Vorstellungen von dem, was Glaube bedeutet. Manchmal machen wir so einen Gegensatz auf zwischen Glaube und Wissen. So nach dem Motto, manche Dinge, die wissen wir, die kann man beweisen, und andere Dinge, die weiß man eben nicht, da muss man eben glauben. Für Paulus ist Glauben und Wissen kein Gegensatz. Er nennt Zeugen, also sozusagen Beweise. Und wenn die Korinther das annehmen, glauben sie. Das heißt, Glaube ist eben mehr als nur so ein Gefühl, ja, wo ich nicht weiß, da gucke ich mal, ob ich irgendwas empfinde oder so. Nein, Glaube hat Hand und Fuß. Glaube gründet sich auf Tatsachen, auf das, was Gott in der Geschichte getan hat. Und darum kann er auch real handeln in unserem Leben. Bei Menschen, denen wir wirklich vertrauen, tun wir das ja auch oft nicht oder meistens nicht nur so einfach so, sondern weil wir die Erfahrung gemacht haben, auf den kann ich mich verlassen. Oder weil ein anderer mir erzählt, ja, der sagt, der tut auch, was er sagt. Und so brauchen wir auch bei der Auferstehung nicht einfach nur ins Blaue hinein zu glauben, sondern können uns stützen auf Paulus, stützen auf die anderen, die Jesus gesehen haben. Und auf die ist Verlass. Wenn sie also fragen, wenn du fragst, stimmt das wirklich mit der Auferstehung? Denk dran, viele Augenzeugen haben ihn gesehen. Die sind viel näher dran als wir heute, auch als alle mehr oder weniger klugen Theologieprofessoren. Es gibt Zeugen und es gibt weiter gute Gründe, dass die Berichte glaubwürdig sind. Noch ein Argument, das wir nennen können, dass Menschen durch die Auferstehung, durch die Begegnung mit Jesus verändert worden sind. So wie Paulus es ja auch erzählt hier, dass sein Leben sich völlig verändert hat und dass er sich wirklich ganz eingesetzt hat für Jesus. Er schreibt hier, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, also andere Apostel. Er will sich damit jetzt nicht in den Vordergrund spielen, sagt er gleich danach, ist alles nur Gnade, aber er zeigt damit, wie sehr Jesus ihn verändert hat. Und das gibt's auch heute, dass der Auferstandene Menschen verändert. Viele Muslime zum Beispiel erfahren, dass die Christ geworden sind, haben erfahren, dass Jesus ihnen als der Lebendige im Traum begegnet ist. Es gibt ganz viele Berichte. Und das wirkt noch viel stärker als irgendwelche theoretischen Gedanken, wenn ich wirklich Jesus erlebe, Jesus begegne, wenn Jesus mich verändert. Haben Sie, hast du das schon erfahren, dass Jesus dich verändert hat? Ich las von einem schönen Erlebnis, das der amerikanische Evangelist Torres an einem Ostersonntag hatte. Er hielt einmal in London eine Straßenpredigt, da wird er von einem Mann aus der Zuhörerschaft unterbrochen. Mr. Torres, woher wissen Sie, dass Christus von den Toten auferstanden ist? Torres wurde einen Moment still, um die richtige Antwort zu geben. Da trat ein schlichter Mann vor und rief laut, ich bin Maschinist, ich habe die Dampfstärke einer großen Maschine zu prüfen. Woher weiß ich, welchen Druck der Dampf ausübt? Ich sehe den Dampf nicht, aber ich weiß, welchen Druck der Dampf ausübt. Nun seht mich an. Ich war ein Säufer, ein hoffnungsloser Sklave des Alkohols. Aber der auferstandene Jesus hat mich ergriffen. Seine Kraft hat sich an mir bewiesen und mich gerettet. Daher weiß ich aus Erfahrung, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten. Soweit diese kleine Geschichte. Der Auferstandene beweist sich auch dadurch, dass er Menschen verändert, bis heute. Wir sehen also ganz viele Gründe, ja, es stimmt, Jesus ist auferstanden. Jetzt könnte jemand hingehen und sagen, na gut, wenn das so ist, müssen wir dann überhaupt noch glauben, wenn das so eindeutig bewiesen ist? Es ist ja interessant, dass auch bei Dingen, die eigentlich eindeutig bewiesen sind, es immer Leute gibt, die sagen, nö, will ich nicht glauben. Also es ist schon trotzdem immer noch eine Entscheidung, will ich etwas glauben? Also nehmen wir ein Beispiel. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, es gab nie Konzentrationslager. Das ist nur eine Erfindung der Alliierten, alles Propaganda. Obwohl es da ganz eindeutige, schreckliche Beweise, Belege gibt, Augenzeugen gibt, dass das so war, leider. Aber trotzdem, wer es nicht glauben will, findet irgendwelche abenteuerlichen Gegenargumente. Und so ist auch bei der Auferstehung. Die Belege, die Beweise sind eindeutig. Aber wer es nicht glauben will, findet irgendwelche Argumente und sagt, ja, kann ja alles gar nicht sein und so weiter. Und darum ist die Frage, wenn einer sagt, das kann ich nicht glauben, frage ich mal gerne zurück, willst du es denn glauben? Und das ist auch die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Willst du es glauben, dass Jesus auferstanden ist? Nicht nur so im Kopf, sondern in deinem Leben. Willst du dafür dein Leben geben, mit diesem Auferstandenen zu leben, ihm zu dienen? Und willst du bei diesem Glauben bleiben? Manchmal ist es ja viel schwieriger, bei einem Glauben zu bleiben im Alltag, als mal neu anzufangen. Das war auch das Problem der Korinther. Sie haben angefangen im Glauben. Paulus beschreibt das hier. Sie sind gläubig geworden. Aber dann gab es auch in der Gemeinde damals Leute, die anderes erzählten. Die sagten, nee, Auferstehung, das vergesst ihr mal. Da ging es mehr darum, ja, irgendwie begeistert zu sein, irgendwelche Erfahrungen zu machen. Aber die Auferstehung rückte dann an den Rand. Und mit diesen Leuten setzt sich Paulus hier auseinander. Und das passt darum gut zu der Situation heute, wo es auch heute oft nur darauf ankommt, dass man irgendwie so Gefühle hat und sich irgendwie nett fühlt im Glauben, aber nicht dieses Entscheidende, er ist für mich gestorben und auferstanden. Darum erinnert Paulus die Korinther nochmal, nicht? Wir haben es eben schon gehört bei der Einladung zum Glaubensbekenntnis. Wir haben hier in unserem Text ein Glaubensbekenntnis. Paulus schreibt hier in Vers 3, ich habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Und die Worte, die im Griechischen stehen, das sind Worte, die offiziell sozusagen eine Tradierung von bestimmten Stoffen, Inhalten bezeichnen. Das heißt also, Paulus zitiert hier sozusagen ein altes Glaubensbekenntnis. Und was ist das Glaubensbekenntnis? Christus ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift, begraben und auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. Das ist das Entscheidende im christlichen Glauben. Dass wir das nicht vergessen, dass wir daran festhalten. Und das ist eben nicht nur eine theoretische Frage. Es geht nicht nur darum, so ein paar Richtigkeiten abzuhaken, zu sagen, ja, glaube ich auch irgendwie. Es ist eine Vertrauensfrage, dass ich vertraue, ja, das hat er für mich getan. Und ich vertraue mich diesem Jesus an. Ich sage, Herr, mein Leben soll dir gehören. Und ich vertraue darauf, er vergibt mir. Und ich werde dabei sein im ewigen Leben. Und in diesem Vertrauen kann ich heute geborgen sein. Wir sehnen uns ja nach so einer Geborgenheit. Die Welt wird immer unruhiger. Es breitet sich, habe ich jetzt letztlich gelesen, so eine Art Endzeitstimmung aus bei vielen. Es wird alles immer schwieriger. Durch Jesus, den Auferstandenen, können wir mitten in allen Problemen geborgen sein. Und wenn es dir schwerfällt zu glauben, dann mache ich Mut, mit Gott, mit Jesus zu reden. Ihm zu sagen, Herr, sei du bei mir, begegne mir, wie du Paulus begegnet bist. Und dann kann ich erfahren, ich rede nicht mit der Decke, sondern er ist da, er lebt, er begegnet mir, sicher auf ganz andere Weise wie Paulus, aber ich werde merken, er ist da. Und er als der Auferstandene ist auch stärker als das Problem, was dich gerade beschäftigt. Von Käthe Luther, der Frau von Martin Luther, wird erzählt, dass sie eine sehr kluge und umsichtige Frau war. Sie hatte ein waches Auge für die Sorge und Probleme ihres Mannes. Gegen Ende des Lebens musste Martin Luther viele Enttäuschungen verkraften. Was machte Käthe Luther? Sie bestellte einen Steinmetzmeister und sie gab ihm einen Auftrag, setze an das Haus ein neues Portal. Und auf den Schlussstein im Torbogen ließ sie das Wort einmeißeln, vivit, das heißt, er lebt. Und diese Worte galten zuerst ihrem Mann. Immer wenn Luther Sorgen hatte, Probleme hatte, Zweifel hatte, konnte er auf diese Inschrift schauen, sich erinnern, ja, Jesus lebt. Und so möchte ich Sie und dich einladen, gerade jetzt an Ostern sich neu daran zu erinnern, er lebt wirklich. Und so kann uns Paulus Gottes Wort heute Morgen Mut machen, dass wir neu sagen, wir glauben an den auferstandenen Jesus. Und der Glaube an ihn hat Hand und Fuß, ist nicht nur ein Glaube so ins Blaue hinein, es gibt gute Beweise für die Auferstehung, aber trotzdem, es bleibt ein Glaubensschritt, dass wir sagen, wir halten uns an den Auferstandenen. Und wir bekennen, was hier an der Wand steht, Christus ist auferstanden. Darum feiern wir Ostern, nicht nur weil Frühling ist, sondern weil Jesus lebt und er lebt auch für Sie und für dich. Lass uns beten. Jesus, du bist nicht bei den Toten geblieben, du lebst und darüber freuen wir uns und bitten dich, hilf uns, dass wir ganz auf dich vertrauen. Amen.